Ich habe euch heute in der Sommerphase einen Text mitgebracht, der ist ein bisschen außergewöhnlich, ist Psalm und ist eher so ein fast Theaterstück, könnte man sagen. Da heißt es nämlich, Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern, Psalm 82. Eine heiße Szene, so eine Gerichtsverhandlung, die da stattfindet. Und dann heißt es, wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Gottlosen vorziehen? Schafft Recht dem Armen und dem Weisen und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Errettet. Ich muss euch hier auch mal den Text weitergeben. Errettet den Geringen und den Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen. Kurzform, die Anklage ist die Anklage auf Verletzung der Pflichten eines Gottes. Weiter heißt es, sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein. Sie tappen dahin im Finstern. Darum wanken die Grundfesten der Erde. Urteil im Grunde, was wir hier hören, schuldig. Und dann geht's weiter. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Konsequenz aus dem Urteil, ihr müsst wie Menschen sterben. Aus der Sicht dessen, der diesen Psalm geschrieben hat, erstmal überhaupt dieses Bild, da sind Götter um Gott herum, finde ich hochinteressant, was das war. Ich habe euch deshalb mal vier Götter mitgebracht, die es in Kanaan damals gegeben hat. Ihr seht dort Mot, Anat, Astarte und Baal. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, diese Götterstatuen, die haben ja mit meiner Lebenswirklichkeit heute überhaupt nichts mehr zu tun. Warum predige ich überhaupt über so einen Text hier? Aber ihr werdet merken, die sind zwar unbekannt, aber überraschenderweise haben sie überlebt, sind sie heute noch da. Und darum werde ich mal mit dem ersten Gott ganz rechts starten. Das ist nämlich der wichtigste Gott, den sie damals überhaupt gehabt haben, Baal, der Wettergott. Für die damaligen Völker war es hochentscheidend und wir merken es ja heute auch immer mehr, dass wenn wir über das Klima nachdenken, guter Regen bedeutet auch eine reiche Ernte und eine gute Ernte. Ich meine, wir haben hier einen gewissen Vorteil, weil wir dicht am Harz dran sind. Da haben wir die Talsperren direkt vor der Haustür. Und wenn Braunschweig kein Wasser mehr kriegt, wir werden hier noch Wasser kriegen. Oder wenn Wolfenbüttel kein Wasser mehr kriegt, wir können hier noch überleben. Deshalb konnten wir ja noch lange Zeit hier Rasen sprengen, wo in anderen Teilen Deutschlands schon gesagt wurde, also Leute, passt auf, spart Wasser. Und wenn wir zu viel haben, lassen wir es einfach nach Braunschweig unten ab. Dann haben die Probleme damit, dass die Felder da überschwemmt werden. Wohl und Wehe der Bauern hingen damals vom Wetter ab. Also musste man diesem Wettergott gut stimmen. Und dann gab es Opfer. Und zwar das Beste, was sie geben konnten, haben sie ihm gegeben, die Kinder. Es scheint, dass der Erstgeborene damals diesem Baal geopfert wurde. Um es mal andersrum zu sagen, ich weiß nicht, wer von euch alles hier dann überlebt hätte in der Zeit. Ich wäre auch so ein Opfer für den Baal geworden, wenn ich damals gelebt hätte oder geboren worden wäre. Gelebt hätte ich dann ja nicht lange, weil sie ja geopfert wurden. Wir können jetzt sagen, die sind weit weg von uns. Wir sind weniger wetterabhängig. Und selbst Kinderopfer sind ja für uns hier verboten. Aber anders übersetzt heißt das Wetter ja, was ist das, was unseren Lebensunterhalt sichert? Also im Klartext, unseren Geld verdienen, Beruf, Karriere und sowas alles. Und auch Menschenopfer haben da eine ganz andere Bedeutung plötzlich. Wisst ihr, bei Abtreibung ist der häufigste Grund, weshalb man Kinder abtreibt, die Armut und die Unvereinbarkeit mit dem Beruf. Ich will das mal andersrum formulieren, das ist ein Luxusproblem hier in Deutschland. Ich meine, es muss doch keiner verhungern, weil er ein zu geringes Einkommen hat. Ja, auf der anderen Seite habe ich es in der Seelsorge vor ein paar Jahren erlebt, da war eine Frau fast den Tränen nahe, die die ist in der DDR aufgewachsen und dort bedeutete Fortschritt, dass man die Kinder so schnell wie möglich an die Krippe abgibt, möglichst den ganzen Tag und dann Vollzeit arbeitet. Sie meint, sie hat im Grunde die Kindheit ihrer Kinder verpasst, weil sie sie kaum gesehen hat. Oder der Familienvater, der mir erzählt hat, dass die Kinder ihn mittlerweile ansprechen, wann kommt denn der Onkel wieder? Weil er so oft weg ist und Angst hat, seine Familie zu verlieren. Kann er dafür die Sicherheit seines Berufes aufgeben in dieser Form? Kann er da kürzer treten, andere Wege gehen, vielleicht weniger verdienen? Damals haben sie bei Baal für Regen geopfert. Aber auch heute stellt sich für uns die Frage, woran hängt unser Herz? Manche opfern die Familie, um den Arbeitsplatz Gott gnädig zu stimmen. Die Frage, die der Baal uns stellt, ist, was opfern wir, damit es uns gut geht? Was opfern wir, damit es uns gut geht? Jesus ist da knallhart. In Lukas 21, 33 bis 36 sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Denkt daran, es gibt eine andere Perspektive im Leben. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch kommt. Denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun allzeit wach und betet, dass ihr als würdig geachtet werdet, allen dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Im Klartext, passt darauf auf. Jesus hat das sehr deftig ausgedrückt, aber es bedeutet, passt darauf auf, was ihr in einzelnen Dingen und Bereichen opfert in eurem Leben. Das eigentliche Ziel ist unser Vater im Himmel. Alles andere ist Nebensache. Baal, der hat keinen Namen mehr heute. Er hat sich aufgeteilt in ganz viele, viele kleine Götter, die in unserem Leben drin sein können. Aber er existiert immer noch. Gucken wir zurück in diese Gottesgemeinde, die Gemeinde der Götter, wo Gott Richter unter den Göttern ist. Moth, Anat, Astarte sind immer noch da. Und in der kanaanäischen Mythologie war das gut. So ein männlicher Gott, das ist ja kein Spaß und keine Freude. Da braucht man noch ein weibliches Pendant dazu. Eine Frau, das macht doch dann viel mehr Spaß da drin. Und so gab es dann als Nächste die Astarte. War sehr beliebt. Kult der Prostitution. Ich meine, mancher träumt vielleicht davon als Mann, dass man zum Gottesdienst nicht hierher kommt und sich hinsetzt, sondern zu einer Prostituierten geht und dann dort seine Zeit verbringt und das als Gottesdienst erlebt. War beliebt bei den Männern, sicher auch bei manchen Frauen. Dabei war die Göttin der Fruchtbarkeit weniger Mutter, eher so ein erotisches Wesen gewesen. Hier ging es tatsächlich darum, um das, wie man so schön sagt, Liebe machen, weniger um das Verlieben, Partnerschaft, gemeinsame Verantwortung haben. Also im Klartext Lustbefriedigung, ein kurzes Glücksgefühl zu haben. Ich hoffe, das trifft nicht auf uns zu, dass wir unseren Partner so lieben, wie er ist und wir unsere Sexualität auch im geschützten Raum der Partnerschaft leben. Aber der Gedanke nach der persönlichen Lustbefriedigung dahinter greift ja viel weiter. Tun wir nur das, was uns Spaß macht? Ist doch so ein Grundzug unserer Gesellschaft, dieser Individualismus. Was macht mir individuell am meisten Spaß und Freude? Das ist doch, was zählt. Gut, Arbeit muss sein, Geld muss ja irgendwie aufs Konto kommen. Aber bei vieler Arbeit geht es ja nicht um den finanziellen Erfolg und trotzdem ist sie wichtig. Gerade auch im Reich Gottes. Die, die Kindergottesdienst machen, die haben doch nicht so diesen sichtbaren Erfolg. Ich meine, da gibt es keine Bekehrungen in dem Sinne, erst recht keine Taufen, dass man die dann taufen kann und sagen kann, hey, ich habe heute so und so viele Kinder richtig zum Glauben geführt und die sind jetzt Teil der Gemeinde geworden. Manchmal wirkt es ja sogar so, als wenn das so eine Art Aufbewahrung für die Kinder wäre. Für den, der das macht, gibt es kein Geld, der kann nicht mal hier am Gottesdienst teilnehmen und hat trotzdem viel Aufwand. Meine Frau macht das ja häufiger und da sehe ich immer, wie sie dann sitzt und den Kindergottesdienst nochmal vorbereitet am Schreibtisch und sich überlegt, was man da alles machen kann. Und trotzdem denke ich, ist das ganz, ganz wichtige Arbeit. Da werden Grundsteine des Glaubens gelegt. Da wird das Denken an die Gemeinde, an die Nachfolge Jesu, in die Herzen der Kinder schon eingepflanzt an der Stelle. Und das trägt sie dann ihr ganzes Leben hindurch. Das ist nicht, dass wir sie danach gleich taufen und vielleicht werden sie auch nachher einen ganz anderen Weg gehen. Es gibt einige der Kinder, die dann woanders erstmal gelandet sind und anderes ausprobiert haben. Aber die kriegen da Handwerkszeug, was ihr Leben lang hält und sich dann vielleicht in einem großen Alter erst richtig zeigt, was da schon in sie angelegt ist. Es ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, die dort geschieht. Und unter uns, es kann sogar auch Spaß machen und Freude machen, mit Kindern sich da zu beschäftigen und ihnen von Jesus weiter zu erzählen. Oft tut man Sachen, ohne dass man auf seinen eigenen Spaß, auf seinen Vorteil achtet. Dieses Dasein für andere, das Helfen. Mit der Astarte steht sozusagen die Spaßgesellschaft auf der Anklagebank. Und darum lautet da die Frage, was opfern wir, um Spaß zu haben? Wo geben wir uns hin, obwohl unser Herr uns in die andere Richtung ruft? Paulus an Timotheus denkt da etwas weiter. Und als Mann der klaren Worte sagt er ihm da einiges und so schreibt er an diesen jüngeren Bruder, der Leitungsaufgaben übernehmen soll. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen gräuliche Zeiten kommen werden. 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer. Hier setzt sich die Liste noch ordentlich fort. Ich schließe die Aufzählung einfach ab mit dem, was dann danach kommt. Die das Vergnügen mehr lieben als Gott, solche Menschen meide. Das sagt Paulus dem Timotheus. Pass auf, meide sie. Und dann sagt er weiter, denn zu ihnen gehören die, die sich in Häuser einschleichen, die mit Sünden beladen sind, die immer zu lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Verse 6 und 7 jetzt. Interessant finde ich diesen Aspekt, die sich in die Häuser einschleichen. Paulus hat da noch mehr im Blick auf die Ehebrecher, die dort mit fremden Frauen schlafen, aber es geht ja eigentlich viel weiter. Die Häuser klauen, weil sie sie besetzen oder wie in Israel, die in die Kibbuziner eingedrungen sind, um die Bewohner dort zu töten und die Frauen zu vergewaltigen. Es gibt Menschen, die lernen und lernen und kommen doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Die wollen nur ihren Spaß. So erscheint mir zum Beispiel der Putin, der ein Geschichtsbuch schreiben möchte. Oder eben die Palästinenser, die nicht mit Israel partout nicht zusammenarbeiten und leben wollen. Sie lernen von ihnen sogar. Sie sehen, wie man ein Land gut entwickeln kann und doch wollen sie nur Krieg und Leid. Ich meine, wir hatten hier einen Israel-Abend, da haben wir gehört, dass im Grunde jeder, der dort lebt, im Gazastreifen, da ist so viel Geld an Spenden reingeflossen, dass jeder sich eine Villa hinstellen könnte nach europäischen Verhältnissen. Aber die haben lieber Tunnel gegraben und Bomben losgeschickt. Und nun steckt alles eben in diesen Tunneln drin, was da reingekommen ist an Geld. Und witzig ist, dass etliche arabische Ausländer, zum Beispiel im Iran, in Ägypten und in Katar, wo die Führungsspitze der Hamas ja sitzt und vermutlich lebt, eben ihren Spaß an dieser Geschichte dran haben. Sich zum Teil ärgern, aber sie würden ja nicht so weitermachen, wenn es nicht irgendwas für sie bedeuten würde. Die lachen über die Toten. Und auf der anderen Seite, Putin denkt nicht mal über die gefallenen Soldaten nach. Der sagt eher, es leben ja genug Leute in meinem Reich und wenn nicht, dann sollen die Frauen halt noch mehr Kinder gebären. Für ihn ist das Spaß, das Geschichtsbuch der Sowjetunion neu zu schreiben und eine gewisse Freude. So hält er sich auch an der Macht, wie auch für die Hamas, die sich auch durch diesen Kampf an der Macht hält. Man muss ja nur mal auf Reportagen mit den Hamas-Kämpfern hören, dass die diesen Kampf auch als Freude ansehen. Das hört man da deutlich. Das sind wirklich krasse Beispiele, die ich gerade bringe, aus der Welt heraus. Aber die Frage bleibt bestehen. Was opfern wir, um Spaß zu haben? Wo geben wir uns hin, wo unser Herr uns in eine andere Richtung ruft? Astarte ist die, die die Spaßgesellschaft auf die Anklagebank schiebt. Zurück zu den Göttern. Zwei haben wir ja noch, und weil weibliche Götter nie genug sein können, gibt es noch Anat. Hat auch eine erotische Seite, aber bei ihr kommt dazu noch ein ganz, ganz anderer Zug, nämlich der Zug der Macht. Macht macht sozusagen sexy, und darum ist sie auch gleichzeitig die Göttin des Krieges. Krieg bedeutet, dass man das Unbekannte erobert. Und unter uns, eigentlich brauchen wir diese Eroberung des Unbekannten, ja, brauchen wir sie ja. Eroberung des unbekannten Wissens bedeutet nämlich Forschung. Und wir leben davon, dass wir unbekanntes Wissen erobert haben. Wir hätten sonst nicht hier diese Möglichkeit der digitalen Übertragung, und auch an die Leute im Zoom herzliche Grüße, dass Sie alle am Gottesdienst teilnehmen könnten. Früher haben sie das hier alles ohne Technik gemacht, und da mussten die Kranken halt außerhalb der Stadt wohnen und hatten dann ihre eigene Kapelle, in der dann ihr Gottesdienst gehalten wurde. Jetzt können wir hier als Gesunde auch reingehen, und die Kranken, die sogar bettlägerig sind, kriegen es über den Fernseher mit. Und wer studiert hat, kennt den Reiz, etwas ganz Neues zu entdecken. Anat, die geht aber weiter. Sie ist die Göttin der Grenzüberschreitung. Wenn ich den kanaanäischen Götterhimmel richtig verstanden habe, ist es auch bei Anat nicht weit her mit ihrer Jungfräulichkeit. Und sie hat in übelster Weise Grenzen überschritten. Es gibt einen Bereich davon, da berauscht sie sich, weil sie im Blut getöteter Krieger wartet. Anat ist dort die Grenzüberschreitung zu dem, was eben anderen gehört. Wie ist das eigentlich mit Erfolgen anderer? Wie ist das, wenn ich zum Beispiel keinen guten Chef habe, wenn ich ständig leide? Dann bin ich doch eigentlich sogar im Recht, ihn da wegzumobben. Oder staatliches Geld, was es als Hilfen gibt, einfach einzukassieren. Was keiner weiß, macht keinen heiß. Da steht auch eine gewisse Lebenseinstellung auf der Anklagebank. Was opfern wir, um etwas zu machen? Was opfern wir, um etwas zu haben oder zu erleben? Jesus ist da ursprünglich beim Thema Ehebruch herangegangen und sagte, wenn du eine andere Frau ansiehst und sie begehrst, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Aber dann geht es weiter in Matthäus 5, ab Vers 29, sagt er dann dazu, verführt dich aber dein rechtes Auge zur Sünde, reiß es aus und wirf es weg von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Also, wenn du Schuld hast, das bedeutet auch, Grenzen zu anderen zu überschreiten, in dem Sinne Krieg zu führen. Pass auf, dass es nicht dazu kommt. Verführt dich deine rechte Hand zur Sünde, so haue sie ab und wirf sie weg von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Woran hängt dein Herz so stark, dass du Krieg dafür führen würdest? Und hier geht es nicht um Waffen wie Panzer und Gewehre. Auch die Zunge kann schon ein scharfes Schwert sein, mit dem man Krieg führen kann. Zu guter Letzt haben wir noch einen weiteren Gott, Mut, den Gott des Todes. Hier habe ich nur die ägyptische Version eines Totengottes gefunden. Leider habe ich kein Bild vom kanaanäischen Mut gefunden, obwohl der ja ständig in allen Göttersagen dort auftaucht, als einer, der da ganz stark mitwirkt an verschiedenen Stellen. Also hier der ägyptische Mut, der Gott des Todes. Donnerstag haben wir bei einem Krankenbesuch darüber gesprochen, dass der Tod kaum eine Rolle heutzutage in der Gesellschaft spielt. meine, für uns schon eher, weil wir uns regelmäßig mit dem Tod auseinandersetzen. Und mit Anka, mit der ich bei ihrem Krankenbesuch war, hatte ich sogar die Leitung eines Hospiz, mit der ich unterwegs war, die hier ja auch unter uns ist. Insofern ist Tod für uns nicht ganz so weit. Aber gesellschaftlich wird der Tod ja meistens in die sterile Krankenhausgesellschaft, ins sterile Krankenhaus verlegt. Und auch dort spielt er kaum eine Rolle. Man leidet ja unter den Vorgaben, die entsprechenden Räume sogar haben zu müssen, wie es im Hospiz dann der Fall ist, die alle eine bestimmte klinische Sauberkeit und Reinigbarkeit und sowas alles erfüllen können müssen und nicht einfach so. Sterben passiert heute eher durch das Abschalten von Geräten, als dass jemand natürlichen Todes stirbt. Doch der Weg bis zum Sterben ist erfüllt eigentlich bei uns vom Schutz davor. Krankheiten sind doch so eine Art Bedrohung in unserem Leben. Bei Senioren höre ich das insbesondere häufig zum Geburtstag, aber nicht nur da. Gesundheit ist doch das Allerwichtigste von den Wünschen. Aber wirklich mal so unter uns. Ist Gesundheit das Allerwichtigste? Unser Leben hier auf Erden das wirklich Wichtigste? Verblasst davor, dass Gott da ist, dass man eine Familie hat, dass man Freunde hat. Verblasst das alles neben der Gesundheit? Und wenn ich keine Gesundheit habe, soll ich mir dann den Strick nehmen? Ich kenne einen Ehemann, der war dann bettlägerig über eine lange Zeit. Und er hat seiner Frau dabei geholfen, selbstständig zu werden. Vorher hat er den ganzen Haushalt gemanagt. Und als er dann den Schlaganfall hatte und da bettlägerig im Bett gelegen hat, über einige Jahre, da hat er ihr geholfen, sozusagen den Haushalt nicht nur, sondern auch andere Sachen. Also er hat zum Beispiel einen Hauskreis geleitet und da hat sie ihm geholfen, hat er ihr geholfen, den Hauskreis auch mitzuleiten. Sie hat ihm dann vorher so erzählt, er konnte nicht viel sagen, ne? Also am Anfang kam da so gut wie gar nichts raus und durch sein Augenzwinkern, sie hat dann rausgekriegt, welches Augenzwinkern sozusagen ja bedeutet, welches eher nein bedeutet. Und so, ne, hat sie ihm dann vorgetragen, was sie dann beim Hauskreis erzählen wollte und er hat dann zugestimmt oder eher nicht. Und dann haben sie so zusammen Andachten erarbeitet. Und so hat er sie befähigt in der Zeit, wo er im Grunde nur Bettler, wenn der sofort umgefallen und tot gewesen wäre, hätte sie gar nicht diesen Entwicklungsschritt machen können. Zu so einer richtig selbstständigen Frau dort, die dann viel auch in der Gemeinde nachher übernommen hat und in der Familie und so. Weil er es immer war. Sie war immer nur im Hintergrund. Ich muss sagen, ich fand das faszinierend, diese Entwicklung als Pastor zu beobachten. Wäre echt schade gewesen, wenn Gott ihn einfach so heimgeholt hätte. Und war eigentlich ein geschickter Schachzug von ihm, von Gott, ihn so ans Bett zu fesseln. Sonst hätte sie die ganzen Sachen gar nicht bei sich entwickeln können. Darum die Frage, was opfern wir, um gesund zu bleiben? Natürlich ist Gesundheit wertvoll, aber nicht alles. Die Suche nach dem richtigen Arzt und nach der richtigen Medizin kann für einen zum wahren Gott werden. Den Gott der Gesundheit gegenüber dem Gott des Todes. Das gibt es übrigens auch in Fromm, dass ich dann zum richtigen Gesundbeter sozusagen gehe. Ne? Also für den, der für mich um Heilung bittet und das dann geben kann. Ne? Ist natürlich kein Gott, sondern ist ja nur ein Beter. Aber okay, der richtige Gesundbeter kann auch zu einem Gott werden. Jesus erzählt den Jüngern vom reichen Kornbauern, der hat viele Geschätze gesammelt. Nun geht es ihm richtig gut. Und dann sagt Gott einfach zu ihm, morgen werde ich dein Leben von dir fordern. Die Quintessenz ist, sorgt euch nicht für euer Leben, weder um Essen noch Gesundheit noch Kleidung. Und dann geht es weiter. Wer von euch kann denn mit seinen Sorgen seinem Leben auch nur um einen Augenblick verlängern? Lukas 12, Vers 25. Helfen die Sorgen, dass dein Leben eine Minute länger dauert? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass Angst und Sorgen das Leben eher verkürzen, als dass sie es verlängern. Und die meisten Probleme, die ihr kriegt, sind nicht die, um die ihr euch Sorgen gemacht habt, sondern es ist irgendein Telefonanruf, der an einem Dienstag, wo man nicht damit rechnet, reinkommt und einem sagt, ja, ist aber alles leider anders, als ihr es gedacht habt oder worauf ihr spekuliert habt und ist leider ärgerlich. Und insofern, ja, es gibt gute Zeiten, aber es gibt auch schlechte Seiten. Und auch gesundheitlich geht es auf und ab. Alle Leute, die damals gesund gebetet wurden, auch die von Jesus geheilt wurden, muss ich euch traurigerweise sagen, sind alle heute tot. Also irgendwann sind die dann auch wieder krank geworden und gestorben. Jesus hat sie nicht für die Ewigkeit heil gemacht im Sinne des Körperlichen. Er hat uns schon für die Ewigkeit befreit und uns neues Leben geschenkt. Aber es bedeutet nicht, dass wir nicht alle irgendwann mal krank werden und sterben werden. Das ist uns so gesetzt worden. Gesundheitlich geht es auf und ab. Doch wer denkt, am Ende geht es nur bergab, der vergisst, dass das Schönste eben noch kommt, wenn wir nach unserem Leben hier eben bei unserem Vater sind. Müssen wir deshalb Angst vor Tod haben? Müssen wir ihm auch opfern? Woran hängt unser Herz? Baal, der Wettergott, mir soll's gut gehen. Astarte, die Fruchtbarkeitsgöttin, meiner Lust und meinem Spaß gewinnen. Anat, dem Krieg, ist Gott. Geht es um den Vergleich mit den anderen? Wer ist besser, weiter, größer? Mod, der Gott des Todes, geht es um meine Gesundheit? Das sind kanaanäische Götter, die auf diesem Richterstuhl sitzen. Interessant ist, finde ich, wenn man jetzt genau in diesem Psalm 82 mal hineinguckt, dem sich ja auch Gott unterwirft, und mal auf die Anklage schaut. Da heißt es, wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Gottlosen vorziehen? Schafft Recht dem Armen und der Weisen und helft dem Elenden und Bedürftigen zurecht. Errettet den Geringen und den Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen. Ich finde, das große Überraschende hier ist, die Armut wird zum Gradmesser. Nicht alle sind arm, aber es geht darum, übe Gerechtigkeit gegenüber den Armen, den Elendigen, den Bedürftigen, verschaff Recht. Der das tut, ist frei vom Richterstuhl. Der mehr als nur Essen und Trinken, etwas Bürgergeld auszahlen lässt. Hier geht es nämlich um diese umfassende Zuwendung, um Nähe und um Liebe. Und bezeichnend ist, dass nur unser Gott diese Kriterien erfüllt. Er ist der Gott der Nähe, der Liebe und der Zuwendung. Wenn man daran denkt, wer die Liebe und dieses alles als erstes bekommt, dann denkt man gleich an die Frommen, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Und so gibt es Ausleger, die sehen hier in dem Text, naja, es gibt eine Partei der Armen, die im Tempel sind und am Tempel dort leben. Ich denke aber, hier in dem Text geht es gar nicht darum, wer besonders fromm ist, wer besonders gute Christen sind. Nein, die Zuwendung geht an die Leute, die es nötig brauchen. Die Leute, die ausgestoßen sind, da sie mittellos sind. Die allein sind, weil ihre Familienbande kaputt sind. Die traurig sind, weil sie müde und kraftlos sind. Auch um die uns Probleme bereiten, weil sie bedürftig sind, weil sie etwas nötig haben, was wir ihnen geben können, aber sie nicht zurückzahlen können. Und diese Gewalt der Gottlosen, wie es in Vers 4 dann heißt, das müssen nicht unbedingt die draußen sein, das können auch wir sein, wenn wir unterdrücken diejenigen, die Gott am Herzen hat, die Armen, die Zuwendung und Liebe brauchen. Der Text fordert uns auf, Rettung und Erlösung zu bringen, nämlich die Rettung und die Erlösung, die wir von unserem Gott haben. Die Frage ist, woran hängt dein Herz? Den Gedanken aus dem Text kann man mit der Aufforderung zusammenfassen, dass wir Türen öffnen, dass uns nicht andere Leute dort beherrschen. sondern dass wir das tun, was eben Gott tut, der ein Richter mit Herz ist, dass wir seine Nähe, seine Zuwendung, seine Liebe weitergeben. Amen. Mhm.